Ja, ich heiße euch auch zur Predigt willkommen. Ich kann euch sagen, diese Predigt ist ein bisschen umkämpft gewesen. Ich habe eigentlich für letzte Woche zugesagt, weil ich hatte für diesen Mittwoch, also jetzt zurückliegenden Mittwoch, einen Wurzelspitzen-Resektionstermin, also hier oben im Kiefer, dann da Wurzelspitzen rausnehmen. Und dann habe ich gedacht, no, und es war ja verschoben auf diesen. Und dann habe ich gedacht, na, ich lege es mal in Jesu Hände und bin und vertraue und jetzt stehe ich hier und kann zu euch sprechen. Ich preise den Herrn dafür. Ich darf euch auch noch ein kleines Zeugnis geben, wie gut Gott ist und wie er heute noch wirkt. Vorgestern Abend nach dem Spaziergang im Wald mit meinem Hund habe ich mein Handy verloren. Ich beugte mich zu meinem Hund runter, um ihm zahlreiche Kletten vom Fell abzusammeln, die er sich eingesammelt hatte. Und habe dabei gemerkt, oh, mein Handy hier, es fällt gleich raus. Dann hab ich es gleich mal aufs Auto gelegt. Und dann mich weiter mit dem Hund. Und dann hatte er unzählige Kletten, bis ich die dann alle weg hatte. Dann habe ich ihn ins Auto buxiert und bin losgefahren. Eine halbe Stunde später, als ich daheim war, habe ich dann plötzlich gemerkt, wo ist denn mein Handy? Habe es gesucht, habe es nicht gefunden. Ich denke, habe ich es im Auto liegen lassen? Und dann drüber nachgedacht und dann ist mir diese Aktion von vorher eingefallen und denke, hast du das nur aufs Auto gelegt und vergessen? Oh oh, genau. Ich bin dann also losgefahren und habe den ganzen Weg so geguckt, ob es nicht vielleicht auf der Seite liegt und bin bis zu der Stelle, wo ich am Waldrand geparkt hatte. Bin da ausgestiegen, habe geguckt, gesucht, gemacht. Dann ist da ein Wendehammer, wo ich gedreht hatte, den Wendehammer abgesucht und habe ich schon gesehen, nee, da liegt es nirgends. Und dann ist mir die rettende Idee eingefallen. Ich habe den Herrn gebeten, mir doch vielleicht zu helfen, mein Handy wiederzufinden. Und dann habe ich auch gedacht, wenn ich es wieder finde, dann lege ich auch dafür Zeugnis ab. Das soll mal nicht nur vergessen sein oder einfach so, ist ja alles gut. Und dann bin ich losgefahren, also erstmal nicht gefunden, dann bin ich langsam losgefahren und habe in der nächsten Kurve, bei der Einfahrt zur nächsten Straße, habe ich dann plötzlich, ist mein Blick auf eine Stelle gefallen, was dunkel ist auf der Straße, da ist mein Handy. Rechts rangefahren, mein Handy aufgehoben und es war nur ein Auto drüber gefahren und es ging aber noch. Preis den Herrn. Wahrscheinlich. Genau. Also das Glas, dieses Gorilla-Glas, was dann das Ding schützt, hat es dann, das war dann ein bisschen gesprungen. Das habe ich dann abgemacht, aber das Handy ist noch voll in Ordnung. Preis den Herrn dafür. Ich bringe das zum Zeugnis für euch, dass ihr, wenn ihr auch so kleine Dinge habt, die für den Herrn sowas von klein sind, ihr könnt mit den Sachen zum Herrn kommen. Der Herr ist sich nicht zu schade, auch bei kleinen Dingen zu helfen. Nun aber jetzt zur Predigt. Ich möchte euch zu Anfang zwei Bilder zeigen, die für eine Ausstellung im Schlossmuseum Jever werben. Erstmal das Erste. Da wird mit Worten gespielt. Da steht unten drunter Documenta. Das ähnelt dem Wort Documenta, dieser großen Kunstausstellung, die seit Jahren, alle 4 Jahre in Kassel oder so stattfindet. Und hat diese Ausstellung einen Titel, der mir ins Auge gesprungen ist. Endzeitstimmung. Es werden bekannte Kunstwerke mit Enten verfremdet, wie ihr hier sehen könnt. Da ist in einem Bild von, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Van Gogh ist, in ein Selbstbildnis, das er gemalt hatte, ist das so verfremdet, dass da eine Ente abgebildet ist. Nächstes Bild bitte. Hinter den Neuinterpretationen von Bildern und Statuen und Kunstwerken mit Enten steckt eine Künstlergruppe aus Berlin, die diese Art von Ausstellungen seit 1986 in unterschiedlichen Städten präsentierte. Es wird für die Ausstellung in Jever geworben mit lassen auch Sie sich wie bislang weit über 2 Millionen Besucher europaweit von der gleichermaßen attraktiven wie unterhaltsamen Endzeitstimmung in Jever erfassen. Ich selbst war nicht auf dieser Ausstellung, aber die Anspielung auf das Wort Endzeit mit D hat mich angesprochen. Biblisch gesehen leben wir in der Endzeit. Genauer in der Zeit der Gnade. Diese ist nach Jesu Tod am Kreuz für uns und der Ausgießung des Heiligen Geistes angebrochen, die Zeit der Gnade. Sie ist durch die Versammlung derer, die an Jesus Christus glauben, die Gemeinde gekennzeichnet. Für die Zeit der Gnade gilt, und wir lesen in Johannes, aus Johannes 3,16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Und im Markus-Evangelium, im 16. Kapitel, aus den Verse 15 und 16, dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Rettung davor, für immer von Gott getrennt zu bleiben, die Rettung vor dem ewigen Tod, wird uns Menschen als Geschenk angeboten, das ewige Leben. Und das nennen wir Gnade. Und die Zeit, und das prägt auch diese Zeit, in der wir jetzt leben. Es ist die Zeit der Gnade. Aber die Zeit der Gnade ist begrenzt. Sie wird ein Ende haben. Sie geht irgendwann zu Ende. Schon die Jünger haben Jesus über das Ende der Welt befragt. Im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel handelt viel davon und es geht los mit der Frage der Jünger. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Die Zeichen, die das Ende der Welt ankündigen, hat Jesus auch mit Geburtswehen beschrieben im 8. Vers dieses Kapitels. Und diese Zeichen kündigen an, dass seine Wiederkunft nahe bevorsteht. Ich möchte mir mit euch einige der Zeichen näher anschauen. Und so lautet auch der Titel dieser Predigt, die Zeichen der Wiederkunft Jesu. Ich möchte noch zwei Dinge dazu sagen, dass ich die nun folgende gute Übersicht aus einem tollen Bibelleseplan von Reinhard Bonke genommen habe und dass ich in der Vorbereitung wohl am meisten von dieser Predigt selbst profitiert habe, dass mir diese Zeichen und die gesamten Zusammenhänge wieder präsent sind, dass ich sie wieder lebendig weiß und darin lebe. Kommen wir zum ersten der Zeichen der Wiederkunft Jesu. Es ist das Festhalten am Normalen inmitten der Abnormalität. Als die Jünger fragten, was die Zeichen seiner Rückkehr sein würden, warnte er sie nicht nur vor Zusammenbrüchen des bestehenden Systems rund um den Globus, sondern auch vor Normalität als einem der wesentlichen Zeichen an sich. Während er Kriege und Kriegsgerüchte voraussagte, Aufstände und Nationen von Nation gegen Nation, Erdbeben, Hungersnöte und vieles andere, was ihr im 24. Kapitel von Matthäus lesen könnt, betonte Jesus auch gleichzeitig, dass er in eine Welt zurückkehren würde, in der das Leben normal zu sein scheint, nicht abnormal, trotz all dieser Dinge. Jesus zeichnete ein beunruhigendes Bild davon, wie diese Tage mitten in einer zusammenbrechenden Welt ihren gewohnten Gang nehmen werden. Er beschrieb, wie Menschen auf der ganzen Welt heiraten, essen, trinken, schlafen oder arbeiten würden, inmitten all dieser Dinge, die sich verstärken, Erdbeben, Kriege, Krankheiten, Hungersnöte und mehr, die sich wie eine Schlinge um die Kehle der gesamten Menschheit schnüren. Alle diese Dinge würden bis zum Tag seines Kommens so weitergehen, hat Jesus gesagt, so weitergehen. Und wir erleben es, wie es bis heute geschieht und immer mehr. Das ist ja auch das Bezeichnete an Geburtswehen, dass sie immer heftiger werden und immer in immer kürzeren Abständen. Aber was bedeutet das für uns? Das Leben auf unserem Planeten wird wie gewohnt weitergehen, auch wenn es Ungerechtigkeiten im Überfluss geben wird und diese Zeichen ein erschreckendes Ausmaß annehmen werden. Jesus machte die alltägliche Routine der Menschen zu einem Zeichen seiner Wiederkunft, als er erklärte, Matthäus 24, Verse 37 bis 39, bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Bedingungen auf der Welt, in der ganzen Welt, werden historisch gesehen extrem werden, aber die Menschheit wird sich weiter vermehren und danach streben, trotz der außergewöhnlichen Zeiten ein normales Leben führen zu können. Und alles wird so weitergehen, wie es von Anfang an war, auch wenn der Tag des Herrn zweifellos nahe bevorsteht. Kommen wir zum zweiten Zeichen der Wiederkunft Jesu. Falsche Propheten und irreführende Messiasse. Jesus betonte ausdrücklich das Aufkommen falscher Propheten und falscher Lehrer und falscher Messiasse, wenn seine Wiederkunft näher rücken würde in diesem Kapitel. Die Schrift spricht von den Antichristen und dem Geist des Antichristen und dem Antichrist selbst. Im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel, Vers 18, lesen wir: Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Und im Kapitel 4, der Vers 3, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er bereits da. Betrüger waren schon immer ein aktiver Teil dieser bösen Welt und werden es bis zu ihrem Ende bleiben. Ihr satanischer Charakter wurde immer wieder durch ihre sogar im Namen Gottes blasphemisch verübte Bosheit verübt, offenkundig. Man denke nur an die Inquisition oder zum Beispiel heute den radikalen Islam. Beide rechtfertigen wahllosen Mord unter dem Vorwand der Ehrfurcht vor Gott. Aber sie sind von einem widergöttlichen Plan getrieben. Das kann nicht von Gott kommen. Im Westen, in der westlichen Welt, entstanden aggressive, antichristliche Kräfte, die sich selbst liberal nannten. Der Atheismus ist jetzt weit verbreitet, rational, erklärbar und erst gerechtfertigt. Aberglaube hat sich tief in die Herzen von Menschen und Frauen eingegraben und Wurzeln geschlagen, während die Wahrheit des Evangeliums unterdrückt wird. Spiritismus, das Paranormale, Geisteskraftkulte haben sich zu Tausenden multipliziert. Andere Menschen geben vor, Christen zu sein und verfechten ihre Beziehung zum Herrn, während sie selbst gleichzeitig christliche Wahrheit leugnen und andere verführen und sich verführen lassen. Lesen wir im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel, Vers 13. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Wenn wir das alles hören, dann sehen wir, der Boden für jede Version des Antichristen ist gut vorbereitet. Er wartet darauf, jeden christusleugnenden Kult, jede von Menschenhand geschaffene Religion in sein System des Betrugs aufzunehmen. Er ist bereit, sich sie zu einer einzigen, universellen, weltumspannenden, antichristlichen Organisation zu formen, vervollständigt mit falschen, übernatürlichen Ereignissen, Zeichen, Wundern und am schlimmsten Lügen, die eine auffallende Ähnlichkeit mit der Wahrheit aufweisen. Und so können wir sehen, alles ist bereit. Ein weiteres Zeichen, das ich jetzt hervorheben werde, ist die Erweckung in Israel. Zeichen für die Wiederkunft Jesu. In den Kapiteln 43 und 44 des Buches Jesaja wird Israels Zukunft vorhergesagt. Jesaja 43, Verse 5 und 6. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus, haltet es nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Und weiter im 44. Kapitel des Jesaja wird betont, ich, der Herr, der König und Befreier Israels, der allmächtige Gott, sage, ihr seid meine Zeugen. Solche, die jetzt ihr Vertrauen in den Sohn Gottes setzen, in Jesus Christus, so wie wir, sind ebenso auserwählt, wie Israel auserwählt ist. Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, im Johannes 15, Vers 16. Und ihr werdet meine Zeugen sein, aus der Apostelgeschichte, im 1. Kapitel, Vers 8. Juden sind Zeugen für den Herrn Yahweh oder Jehova. Und Christen sind Zeugen für Christus, für Jesus Christus. Aber beides zusammen wird zu einem kraftvollen Zeichen für die Zeiten. Schauen wir uns ein Gleichnis an, das Jesus uns dazu gibt. Im Matthäus 24. Kapitel aus den Versen 32 und 33. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Der Feigenbaum ist nur ein Baum, der halt in Israel wächst. Wir wissen es aus anderen Bäumen. Wenn im Frühjahr die Bäume sprießen, dann passiert das. Und so können wir an diesen vielen Zeichen sehen, dass Jesus bald wiederkommt, dass sein Kommen nahe bevorsteht. Gott hat herbeigeführt, was er gesagt hat. Israel ist nun eine gut etablierte Nation mit eigenem Recht und eigener Heimat, tief verwurzelt, blühend, genauso wie Gott es ihnen zugesagt hat. Seit 1949 sind die wieder versammelt und inzwischen ist es ein Staat und es wurde schon ein paar Mal von den Nachbarstaaten angegriffen, aber sie haben sich verteidigt, sie sind etabliert. Und wenn man sich die ganze Gegend anguckt, ich durfte einmal dahin fahren, um mir das Heilige Land anzusehen. Es ist ganz außergewöhnlich. Sie haben das Land zum Blühen gebracht. Eigentlich ist das ein Wüstenland, aber sie haben so viel Bewässerung überall hin, dass überall grün zu sehen ist und sogar eigene Bewässerungsmethoden entwickelt. Sie verwandeln Meerwasser in Süßwasser und das benutzen sie zum Bewässern. Also Israel hat keinen Wassermangel, während die umliegenden Länder alle braun und dürr sind. Hier oben an der Küste ist das nicht so, aber im Rest von Deutschland ist alles braun. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Okay. Also Israel ist auch ein Zeichen, dass Israel jetzt wieder gesammelt ist und als Nation versammelt ist nach so vielen Jahrhunderten in ihrem Land, das Gott ihnen zugesagt hat, ist auch ein Zeichen dafür, dass das Kommen, dass die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht. Und jetzt das vierte Zeichen dafür, es ist eine erweckte Gemeinde. In Kapitel 44 von Jesaja, dem Vers 3, das ist wie ein Schatten, der nach vorne in die Geschichte gefällt, also ein Vorschatten auf eine erweckte Gemeinde. Darin ruft der Herr, denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über euren Nachkommen aus, mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Die versprochene Ausgießung eines übernatürlichen Segens durch den Heiligen Geist ist gemäß der Schrift für die letzten Tage, wenn Israel wieder versammelt ist, charakteristisch. Also diese beiden Zeichen haben miteinander zu tun, die sind gleichzeitig, die erleben wir gleichzeitig. Im zweiten Kapitel des Buches Joel wird beschrieben, wie Israel wieder zurück in der Heimat ist und das Land noch einmal von einer Wüste in einen üppigen, fruchtbaren Garten verwandelt. Dort heißt es im Buch Joel 2, Kapitel 2, Vers 27 bis Kapitel 3, Vers 2, ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch in Israel wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott bin, sonst keiner. Ja, nie mehr lasse ich mein Volk in Schimpf und Schande dastehen. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen, ja sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Diese spezielle Ausgießung des Heiligen Geistes begann am Pfingsttag. Petrus hat dann in der anschließenden Predigt den umstehenden Leuten, die nicht kapiert haben, was da passiert ist, erklärt, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 16. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also ungefähr grob vor etwas mehr als 100 Jahren, begannen diese beiden Ereignisse parallel zu geschehen. Israel wurde wieder als Nation gesammelt und gleichzeitig geschahen die gleichen Wunder wie am Pfingsttag. Normale Leute hatten außergewöhnliche Begegnungen mit dem Geist Gottes, als er auf die Reinheit ihrer Herzen und ihres Glaubens mit Kraft antwortete. Sie sprachen in Zungen und prophezeiten. Es gab enorme weltweite Entwicklungen, die überreichlich Gottes Verheißungen erfüllten, indem seinen Nachfolgern Zeichen und Wunder folgten. Die Predigt alleine blieb nicht alleine, sondern es wurden auch Zeichen und Wunder gesehen, die seine Nachfolger, Jesu Nachfolger, dann in seinem Namen, die dann da passierten, in Jesu Namen. Ja, und kommen wir zu dem letzten Zeichen der Wiederkunft, das heute hervorgehoben werden soll. Es sind ja in diesem Kapitel viele drin, aber das letzte ist in aller Welt. Aus dem Vers 14 des Kapitels. Jesus sagte, die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das war zur damaligen Zeit eine eher lächerliche Hoffnung, dass die gesamte Welt diese Botschaft hören wird. Aber heute ist das sogar nah an der Verwirklichung. Es sind nur noch wenige Sprachen, in die die Bibel nicht übersetzt sind. Es fehlen nur noch ein paar hundert. Und es wird ganz arg, ganz heftig, ganz stark daran gearbeitet. Genau. Und mit dieser und damit einhergeht eben das gewaltigste Zeugnis für Christus, dass auch das mit dieser Ausbreitung des Evangeliums gibt es aber auch das gewaltigste Blutbad, das eben christliches Leiden und Martyrium durch alle Zeiten erlebt haben. Immer mehr Christen leiden und sterben für ihren Glauben. Dieses, was der Satan bewirkt, ist auch ein Zeichen dafür, dass Jesus nahe ist. Der Satan sieht die Zeichen der Zeit und realisiert, dass mit dem Kommen Jesu seine Terrorherrschaft und seine Freiheit, Finsternis und Unheil auszuüben, zu Ende geht. Dieses gewaltige Doppelzeichen, dass Israel wieder in seinem Land versammelt ist und dass die Gemeinde wieder erweckt ist, dieses Zeichen ist im Buch des Jakobus zusammengefasst, der uns dazu ermahnt, Jakobus Kapitel 5, Verses 7 bis 8, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Der Hinweis auf den Früh- und den Spätregen steht in Beziehung zum Regen bzw. der Ausgießung des Heiligen Geistes, wovon in Joel Kapitel 2 gesprochen wird. In den beiden Regenzeiten handelt es sich um die der frühen Gemeinde und diejenige unmittelbar vor dem Ende, bevor Gott die Sichel einsetzt. Und dazwischen sind Jahrhunderte der Trockenheit, wo es eben nicht geregnet hat. Der Spätregen tränkt die Setzlinge und bringt die letzte Ernte hervor. Und dies ist die Ernte, die Jesus Christus einsammeln wird. Er wird die Welt abernten in diesem Bild. Und das bringt uns nochmal zu Markus 16, Vers 15, was wir ganz am Anfang gesehen hatten. Denn er sagte zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wenn wir diesen himmlischen Plan der Wiederkunft Jesu Christi ehrlich und mit absoluter Treue zu Gott, so wie er ihn geplant hat, annehmen, dann wird unser Verständnis für die Zeichen der Zeit wachsen und es bringt Hoffnung und Leidenschaft in unsere Herzen. Und ich predige das auch mir selbst, dass wir diesen Plan annehmen und diesen Auftrag. Und darüber hinaus wird es uns tiefer in das Herz Gottes ziehen, damit wir seine Tränen weinen und seine Freuden teilen und unseren Ruf in aufrichtigem Gehorsam folgen, unsere Berufung, sein Wort zu denen zu bringen, die es noch hören sollen. Unser Verständnis der Zeiten durch die Zeichen seiner Wiederkunft und sein Wort wird uns zeigen, was wir tun sollen. Und was wir tun sollen, das hat auch Paulus im 2. Timotheusbrief zusammengefasst, im Kapitel 4, Verse 1 und 2. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Eine eindrückliche Einladung, Gottes Plan für unser Leben anzunehmen. Und wenn hier jetzt jemand sitzt von euch, der vielleicht, für den dies vielleicht alles neu ist, wenn ihr das noch nie gehört habt so, oder das irgendwie unklar ist, ich möchte dich dann ermutigen, nimm die Rettung, die Jesus Christus dir anbietet, an. Nimm seinen Plan an. Lass dich von ihm retten. Wir selbst können es nicht. Wir können uns nicht den Himmel verdienen. Es ist Geschenk, es ist Gnade. Wir sind in der Zeit der Gnade. Noch ist Gnade. Jeder darf die annehmen. Und für alle anderen gilt das als Aufforderung: Verkünde die Botschaft Gottes immer. Lass es nicht dazu kommen, dass Menschen sie nicht hören. Und zum Abschluss, die frühe Gemeinde wartete dringlich auf die Wiederkunft Jesu. Sie sehnten sich danach. Sie hatten sogar einen Gruß, mit dem sie sich grüßten, der hieß Maranatha. Das war übersetzt, ist übersetzt mit unser Herr, komm. Und sie wollten sich da selber mit in Erinnerung erinnern dran und auch das und Jesus einladen, ja doch zu kommen. Und so möchte ich euch auch grüßen mit den Worten von Paulus am Ende des 1. Korintherbriefs, wo er schreibt: Maranatha, unser Herr, komm. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch.